ziemlich bewegt, weil ich einfach sehe, wie der Geist Gottes uns bis jetzt schon durch diesen Gottesdienst geführt hat. Habt ihr es auch gespürt? Also ich bin richtig, heute würde man sagen, getoucht. Bahnt einen Weg unserem Gott, war so der Anfang, so der Weg der Herrlichkeit wird gebahnt. Wir haben uns ihm gegenüber geöffnet, haben gesagt, ja, er ist derjenige, der im Mittelpunkt steht. Er ist derjenige, auf den wir warten. Er ist derjenige, der kommt. Es geht nur um Jesus. Es geht nur um Jesus. Es geht nicht um mich. Und danke, Tobi, wir brauchen Wege, wie wir dahin gelangen. Manchmal ist der Weg so blockiert. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich suche Zugang zu meinem Inneren, um ihm zu begegnen. Und er hat seine Liebe Versöhnung gebracht. Versöhnung ist seine Motivation aus Liebe. Und ich weiß nicht, wie das alles zusammenkommt, aber das Thema heute ist Christus nach innen folgen. Und ist genau das, wonach wir uns sehnen, ihm zu begegnen in unserem Inneren. Und wie geschieht dann mehr und mehr diese Verwandlung in unserem Inneren? Und diese Veränderung, diese Verwandlung zu ihm, in einem Leben zu leben, wo er derjenige ist, der unser Weg, unser Leben auch prägt. Vielleicht ist aber auch jemand hier heute Morgen, der sagt, boah, wie viel Veränderung denn noch? Ist nicht schon genug Veränderung passiert? Jetzt bin ich schon 25,5 Jahre lang Christ und es muss doch endlich mal gut sein mit Veränderung. Ich weiß doch, wer er ist. Wöchentlich höre ich hier Predigten von geistlichen Prinzipien, sehr gut ausgelegt, lerne immer wieder etwas Neues, aber irgendwann ist doch mal der Punkt gekommen, da kenne ich ihn auch, reicht es nicht irgendwann mal, was soll ich denn noch alles machen? Und auch wenn jemand von euch diesen Gedanken jetzt gerade erstmal zulässt, wo ich ihn ausgesprochen habe, denn vorher wehrt man das ja immer erstmal ab, genau für dich ist auch heute diese Predigt. Denn heute bist du nicht dran, sondern Gott möchte heute mit dir zusammen sein. Bleib einfach mal, du musst gar nichts machen. Advent heißt Ankommen. Und beim Ankommen gehen nicht wir irgendwo hin, sondern Jesus kommt zu uns. Vielleicht sagst du nach diesem Gottesdienst, jetzt weiß ich einen Weg, wie ich mit Gott ruhen kann. Das ist so wertvoll. Einmal mit Gott ruhen. Manche ruhen ja mit Gott, indem sie spazieren gehen. Manche ruhen mit Gott, indem sie einfach mal sagen, jetzt lasse ich mal alle Medien, die ich zu Hause habe, aus und zünd mir eine Kerze an und werde einfach mal still und hör auf, innerlich zu reden und zu denken, sondern lerne mal mit Gott zu ruhen. Er ist nämlich derjenige, der uns verwandelt und nicht wir selbst. Lieber eine echte Gottesbegegnung als 1000 geistliche Momente, die ohne Wirkung bleiben. Boah, wie viele geistliche Momente haben wir 2019 gehabt? Wie viele Begegnungsorte haben wir gehabt? Wie viele aus Gewohnheit stattfindende Veranstaltungen haben wir gesucht, die letztendlich nicht dazu geführt haben, dass wir eine echte Gottesbegegnung gehabt haben? Lasst uns wirklich mal das eine Wichtige sagen, das möchte ich erleben. Gott führt uns nach innen und genau in diesem Inneren verwandelt er uns auch. Und wozu? Damit wir aus dieser Versöhnung heraus auch wieder Versöhnung leben können nach außen. Und wisst ihr, was das ist? Das meint die Bibel mit einem leichten Joch. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So werdet ihr in Gott ruhen, indem ihr mein leichtes Joch auf euch nehmt. Denn ich bin gütig, ich bin mit meiner Güte, mit meiner Gnade zu euch gekommen. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Verwandlung in unserem Herzen findet da statt, wo wir Jesus in unserem Innersten begegnen. Da, wo wir uns vielleicht selbst noch nicht kennen. Da, wo wir vielleicht auch noch eine Mauer um uns herum gebaut haben. Da, wo Zerbrochenheit, Versagen und die Gnade und die Güte Jesu wird da gespürt, wo eben Sünde ist und Schmerz ist. Und wenn wir an den Punkt kommen, zu sagen, ja, ich brauche den Arzt. Denn Markus 2 sagt nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu suchen, sondern Sünder. Und seien wir doch mal ehrlich, wären wir nicht lieber die Gerechten, die vorbereitet sind? Wäre es nicht schön, wenn wir in der Ankunftszeit Gäste erwarten und wir können sie einladen in ein aufgeräumtes, schön geschmücktes, adventliches Wohnzimmer? Würdest du wirklich einen Menschen, der dich besucht, in deinen unaufgeräumten Keller reinlassen? Sagen, komm, lass uns da Advent feiern. Also es gibt Ecken in unserem Keller und ich habe das vorher mit Carmen abgesprochen, ob ich es sagen darf. Und bitte geht nachher nicht auf sie zu und sagt, ha, 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 darf ich mal in deinen Keller kommen? Ich gehe da nicht gern hin in den Keller, weil ich nicht weiß, was mich da erwartet. Oder ich möchte auch nicht erinnert werden, was sich da über die Jahre so alles angesammelt hat. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Wenn da jemand käme, der sagt, ich möchte mit dir eine Kellerparty feiern, dann wäre mein erster Gedanke, nee, ich müsste ja diesen ganzen Keller aufräumen. Und ich will doch viel lieber, dass er in mein aufgeräumtes, in meinen Vorzeige, Sonntagmorgens Raum kommt, in meinen Präsentierraum kommt und da, wo ich eine Seite von mir zeigen kann, die einfach schön ist. Merkt ihr, warum es so schwer fällt, Jesus ins Inneren zu folgen? Er kommt zu uns rein, geht direkt in den Keller und wir bleiben oben. Und ich habe jetzt ein Video, was wir uns anschauen wollen, wo wir nochmal eine Seite sehen und überlegen, ist Jesus so? Geht er so in unser Innerstes rein? Max, lass mal den Video laufen. Schau dir das mal an. Boah, er hat es geschafft. Wisst ihr, wie manchmal unser inneres Denken ist, wir haben den Eindruck, Gott würde bei uns einbrechen wollen und würde versuchen, irgendwo in Bereiche unseres Lebens hineinzugehen, wo wir sagen, nee, das will ich eigentlich nicht. Und bitte komm dahin, wo es mir gut geht oder wo ich was zeigen will. Und wisst ihr, solange wir so ein verstecktes Gottesbild haben, er wäre jemand, der wie so ein Einbrecher in uns eindringen und sagen, guck da, 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 ist doch so viel Chaos, räum doch da mal auf. Solange ist es doch völlig nachvollziehbar, dass unsere Seele, jetzt nenne ich mal das Haus Seele, zumacht. Weil wir denken, der hat vielleicht irgendeine Karte, mit der er versucht einzubrechen. Denken wir auch manchmal, Christus dringt in unser Innerstes ein wie ein Dieb in der Nacht und er deckt meine tiefsten Empfindungen, Gedanken, Sehnsüchte auf. Ich kann mich nur schützen, indem ich mein Innerstes auch schütze, indem ich da nicht mehr hingehe. Und dieser Schutz sieht so aus, dass ich gleichgültig werde. Wer eine Bibel von euch hat, der schlägt mal Offenbarung 3,19 auf. Ich finde, diese Sendschreiben, die Johannes da in Patmos empfangen hat und schreibt, so wertvoll. Und dieses Sendschreiben an Laodicea ist so ein super Vergleich zu uns als Gemeinde. Wisst ihr, wie es der Gemeinde ging? Dieser Gemeinde in Laodicea ging es richtig gut. Äußerlich. 35 Jahre waren es her, da haben die ein Erdbeben gehabt und die haben es wirklich geschafft, nach 35 Jahren wieder so an ihrer eigenen Textilindustrie aufzubauen, dass denen wieder richtig gut ging. Und die haben dann angefangen, witzigerweise habe ich gelesen, schwarze Wollmäntel war ihr Spezialgebiet. Die haben sie vertrieben, verkauft und dafür waren sie sehr bekannt. Jetzt könnte man das auch wieder symbolisch sehen. Was heißt es, wenn Menschen sich mit schwarzen Wollmänteln kleiden? Was verdecken sie dadurch? Lasse ich jetzt mal beiseite. Aber wenn man jetzt diesen ganzen Abschnitt von diesem Sendschreiben an die Gemeinde an Laodicea liest, dann liest man, dass die Gemeinde zwar äußerlich reich gewesen ist und viele Fähigkeiten gehabt hat, aber innerlich war sie arm. Sie verdeckten mit ihrer äußeren Fassade ihre innere Leere. Sie waren weder warm noch kalt, sie waren gleichgültig, lauwarm. Ich glaube, das Tragischste und das am einschränkendsten, was uns passieren kann, wenn wir an einer Begegnung mit der Existenz Gottes hassen können, ist, wenn wir in uns spüren, da ist eine Gleichgültigkeit, weil da so eine Gewöhnung drin ist. Könnt ihr das nachvollziehen? Heißt ja so, Weihnachten ist Jesus geboren, ja. Das weiß ich ja. Ich habe ihn auch mal angenommen, aber ich spüre da einfach keine Gefühle mehr in mir. Es packt mich nicht mehr. Ja, solange Kinder klein sind, ja, liest man die Weihnachtsgeschichte, aber dieses wieder neu ergriffen sein von dem, was Jesus getan hat, das führt uns zur Gleichgültigkeit. Laodicea war gleichgültig. Aus einem Glauben, der wirklich zum Leben führt, wird Religiosität oder eben auch Verdrängung. Und da steht in Vers 19, so mache ich es mit allen, die ich liebe. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hingehen. Und wir werden miteinander essen und mit ihm und er, ich mit ihm und er mit mir. Jesus hat Leidenschaft für mein Leben. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf und weise zurecht. Und ich decke auf und weise zurecht, nicht, um bei dir jetzt zu sagen, halt, stopp, du hast schon wieder einen Fehler gemacht, sondern meine Motivation ist Liebe und Gnade. Das ist ein geniales Lied, was wir eben gesungen haben. Und ich habe das schon oft gesungen, dieses Lied, aber gerade eben nochmal so wirklich richtig. Ja, deine Motivation ist Gnade. Du deckst auf. Du deckst in meinem Keller auf, weil deine Motivation Liebe und Gnade ist. Lass mich da rein und mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Und ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Ich komme nicht mit der Scheckkarte und versuche einzubrechen in dein Innerstes. Nein, ich bitte um Einlass und möchte eingeladen werden. Ich möchte eingeladen werden. Ich klopfe an, obwohl ich durch verschlossene Türen gehen könnte. Und ich möchte, dass du hörst und auftust, damit ich zu dir kommen kann. Wie Zachäus auch, der angesprochen worden ist, ich möchte heute in dein Haus einziehen. Und ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir ganz tiefe Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir essen. Und ich sehne mich nach einer echten Begegnung mit dir. Ich sehne mich nach einer echten Begegnung mit dir. Und ich möchte mit dir auf dem Thron sitzen. Denn wenn du auf dem Thron sitzt, dann ist es für dich das Zeichen, so wie Jesus den Sieg errungen hat und wie Jesus bei seinem Vater auf dem Thron sitzt, gibt er uns die Autorität, mit ihm gemeinsam auf dem Thron zu sitzen. Sieg statt Verurteilung. Weil ich den Sieg über die Sünde erwirkt habe, hast du das Recht, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Und damit wir das erleben können und damit diese Leidenschaft, die Jesus für unser Leben hat, lebendig wird, im Advent, an Weihnachten neu erlebt wird, darum ist Verwandlung in unserem Herzen nötig. Richard Foster hat mal in einem seiner Bücher gesagt, ohne Verwandlung unseres Herzens würde uns die zunehmende Begegnung mit Gottes Gegenwart überwältigen und das Zunehmen geistlicher Aufgaben zerstören. Mal nebenbei gesagt, vielleicht ist das der Grund, weshalb manche unserer Begegnungen einfach nicht so stark besucht sind. Es würde uns einfach überwältigen. Traurig eigentlich. Ohne Verwandlung unseres Herzens würde uns die zunehmende Begegnung mit Gottes Gegenwart überwältigen. Wir sind innerlich gar nicht dazu in der Lage, immer wieder neue Gottesbegegnungen, Begegnungsorte in unserem Herzen aufzunehmen. Und ohne eine Verwandlung des Herzens werden unsere Aufgaben, unsere geistlichen Aufgaben immer mehr zum Dienst und immer weniger zu einem Teil, was unser Leben ausmacht. Ich komme immer mehr in den Bereich, dass es mich überfordert, einen Dienst regelmäßig zu übernehmen, weil ich diesen Dienst immer weniger aus einer Verwandlung des Herzens mache, sondern immer mehr aus einer Kraft, die halt eben dazugehört, wenn ich Mitglied einer Gemeinde bin. Vielleicht ist dann eher der Punkt, halt stopp, bevor du immer mehr Aufgaben übernimmst und immer weniger Nein sagen oder immer häufiger Nein sagen musst. Überleg mal, wo dein Herz gerade in der Verwandlungsphase ist. Und wenn wir lernen wollen, wie wir da hinkommen, dann ist die Liebe Jesu zu seinem Vater ein Vorbild. Jesu zentrierte sein ganzes Leben immer wieder aus dem Wissen, ich lebe allein nur aus der Liebe, die der Vater zu mir hat. Ich habe die Gewissheit, dass der Vater mich liebt. Und diese Gewissheit, dass der Vater ihn liebt, ist schon zweimal ganz deutlich uns überliefert in Matthäus 3 und Matthäus 17. Das spricht der Vater wirklich bei der Taufe ganz hörbar: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und bei der Verklärung sagt der Vater wieder zu den daher umstehenden Jüngern: Hey Jünger, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude. und auf ihn sollt ihr hören. Also wenn es darum geht, Begegnung in unserem Herzen, Veränderung in unserem Herzen zu suchen, dann ist der erste Schritt zu schauen, wie hat denn Jesus es gelebt. Und Jesus hat als erstes diese Veränderung in seinem Herzen auch gelehrt, gepredigt, gelebt, indem er sich der Liebe des Vaters bewusst war. Vielleicht ist heute der erste Schritt für uns, für dich, dir neu bewusst zu werden, was es heißt, dass der Vater dich liebt. Der Auftrag Jesu war, die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Und von daher hat er gesagt, ich gebe diese Liebe, die du mir gegeben hast, eben weiter, dass die Menschen es auch erleben. Zweiter Punkt, ich sehe, was der Vater tut. Eine Sichtweise von dem, was der Vater tut. Jesus hat aus dem Wissen, dass der Vater ihn liebt, gesehen, was der Vater tut. Denn der Vater hat den Sohn lieb und er zeigt ihm alles, was er tut. Und ich bin durch die Liebe des Vaters motiviert zu lieben. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Ups. Noch einmal. War ich zu schnell? Noch einmal anschauen. Das heißt, die Liebe Jesu zu seinem Vater ist ein Vorbild dafür, wie Begegnung in unserem Innersten zu Jesus aufbauen können. Und wir lernen von Jesu Beziehung zu seinem Vater, dass er immer die Gewissheit gehabt hat, dass sein himmlischer Vater ihn liebt und dass er immer gesehen hat, was der Vater im Himmel tut und dass von ihm die Motivation kam, auch diese Liebe weiterzugeben. Ich bin dann als nächstes, und da werde ich jetzt mal die ganzen Sachen auf einmal aufklappen, damit ihr das im Überblick sehen könnt. Bin als nächstes mal durchgegangen, wo Jesus Gottesbegegnungen gehabt hat. Und ich bin mal Lukas Evangelium durchgegangen und habe, bitte versteht es nicht als vollständig. Hier sind, ich habe nicht jede einzelne Begegnung rausgenommen, aber ich habe mal versucht, so chronologisch zu schauen, wo überall erlebte Gottesbegegnungen Jesu in den Evangelien aufgeschrieben sind. Und wie er daraus gelebt hat. Und diese Begegnungen, die Jesus mit seinem Vater erlebt hat, und diese Begegnungen, die ihn motiviert haben, weiter auch zu geben, dürfen uns motivieren. Ja, so wie Jesus das uns vorgelebt hat, wie er sein ganzes Wirken, sein ganzes Leben von seiner Beginn seines Wirkens schon als Kind, als Zwölfjährige bis zu der Begegnung mit den Emmaus-Jüngern nach seiner Auferstehung, sind immer wieder gezeigt durch ganz viele Erlebnisse, wo er tiefe Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt hat. Und ich finde es so, das hat mich so ergriffen, dass es ganz unterschiedliche Situationen sind, in denen Jesus diese Nähe gelebt hat. Wo er angefochten gewesen ist in der Wüste, da wo er am Kreuz gehangen hat, wo er gewusst hat, jetzt nehme ich die Schuld der ganzen Welt auf mich. Da wo er vor großen Entscheidungen gestanden ist und die Jünger berufen hat, wo er die Einsamkeit gesucht hat, weil er wusste, jetzt werde ich anschließend Menschen berufen, die mir nachfolgen, sind immer wieder ganz unterschiedliche Situationen gewesen, wo wir merken, da ist wirklich eine ganz tiefe Beziehung, die Jesus mit seinem Vater gelebt hat. Und jetzt sind wir, wenn wir sagen, okay, ich möchte diese tiefe Beziehung in mir auch haben, sind wir an dem Punkt zu gucken, wie komme ich denn da in die Tiefe? Ich habe jetzt kein besseres Zeichen gefunden wie dieses Online-Zeichen, WLAN, online. Und das ist so dieser Punkt, wir brauchen erstmal ein Erwachen. Vielleicht ist heute Morgen der Punkt da, wo du sagst, ich will jetzt diese erste Liebe wieder erfahren. Vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, wir werden jetzt gleich eine Phase haben, wo wir einfach mal ganz bewusst mal so 3 bis 5 Minuten nur Zeit haben, wo du mal in dich hineinfühlen kannst. Vielleicht kommst du heute und sagst wie Hiob, ich habe nur vom Hörensagen gehört, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Oder vielleicht bist du beim Erwachen an dem Punkt, wo du sagst, ja, mir geht es eigentlich so an Weihnachten wie der Gemeinde in Laodicea. Ich bin ziemlich gleichgültig gewesen gegenüber dem, wie es in meinem Keller aussieht. Vielleicht bist du an dem Punkt des Erwachens, wo du sagst, Herr, erwach mich heute. Und ich möchte heute an den Punkt gehen, wo du mich neu begegnest. Und dann kommst du tiefer. Dann kommst du an den Punkt, nachdem du die Liebe und das Erwachen erst gespürt hast, wo dann Reinigung stattfindet. Wo Angewohnheiten, Einstellungen, Verhalten vors Kreuz gebracht werden. Und wisst ihr, was an der Stelle passiert? Das beginnt ein Prozess, dass dein Programm, deine DNA umgeschrieben wird. Es ist so cool, egal wie alt du bist, du musst nicht mehr vor Gott sagen, ich bin halt so, wie ich bin, das ändert sich nicht mehr an mir. Nein, das ist eine Lüge. Das Programm auf deiner Seele kann neu umgeschrieben werden, wenn du sagst, ich spüre Vergebung, weil die Gnade Gottes mich erreicht hat. Alte Abwehrmechanismen, alte Schutzpanzer können abgebaut werden, die wir früher hatten, um überleben zu können. Das ist der Punkt der Reinigung. Das ist für uns alle ein Prozess. Und wenn ich da von meinem Leben spreche, ich habe oft gedacht, Mensch, Matthias, an dem Punkt hast du echt gedacht, wärst du drüber weg. Habe ich echt gedacht? Und dann bist du wieder an dem Punkt. So, okay, ich möchte begegnen, Jesus, begegne mir und führe mich wieder an den Punkt der Reinigung. Wieder. Es darf immer wieder auch, das ist nicht so einmal durch, wusch, und dann bist du aufgeräumt, so hätten wir es wahrscheinlich gern. Einmal bis zur Vereinigung kommen und dann bleibt die Vereinigung. Nein. Und vielleicht ist es auch schön so, ist auch gut so, dass wir als Gemeinde sagen, wir dürfen immer wieder auch erkennen, dass es weitergeht. Und dann kommt die vertiefte Verbindung mit Gott aus dem Wissen der Vergebung. Und das sind solche Erlebnisse, wo du Freiheit spürst, wo du weißt, ja, du merkst die Gegenwart Gottes. Das ist so ein esoterisches Wort, Erleuchtung, aber ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Wo du innerlich spürst, ja, er ist derjenige, der mich jetzt ins Licht setzt, kann man so sagen. Ja, und es ist so ein wirklich ein ganz, so ein befreites Gefühl. Ich habe an diesem Punkt oftmals das Gefühl, alles hat so seine Ordnung. Kennt ihr das? Wenn du so ein Gefühlschaos in dir hast und du merkst auf einmal, da hat Gott hineingesprochen und er hat da in diesem Bereich wirklich aufgeräumt, dann ist dieses Gefühl danach so, jetzt hat alles so seine Ordnung und es ist gut so. Und es ist wirklich etwas, wo dann eine ganz vertiefte Verbindung mit Gott aus dem Wissen der Vergebung heraus geschieht. Und dann dieses Anteil haben an der göttlichen Natur. Dann ist der Punkt da, wo wir Anteil haben an der göttlichen Natur. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das ist die Vereinigung und das ist das Ziel. Und das dürfen wir nicht nur für uns in Anspruch nehmen. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir da mehr und mehr hingelangen, dann ist genau das das, was die Menschen in unserer Umgebung wollen. Das wollen die. Und wenn jetzt jemand gerade innerlich das Gefühl hat, dazu mal Amen zu sagen, dann darf er das auch sagen. Wir gehen ja diesen Prozess der Reinigung und der Heiligung ja damit die Welt um uns herum auch das erlebt. Wir wollen ja, dass Menschen merken, ja, ich brauche nicht zu irgendeinem Heiler, ich brauche nicht zu irgendjemanden, der am Killesberg ist ja keine Messe mehr, aber der irgendwo eine Esoterikmesse macht, damit ich da Versöhnung mit mir selbst bekomme, sondern ich habe Jesus. Er ist derjenige, der uns in diese Heiligung, in diesen Heilung hineinbringt, der diesen Prozess mit uns geht. Ich würde jetzt wirklich gut finden, jetzt sind so viele Gedanken, auch persönliche Gedanken in euch, dass wir uns jetzt einfach mal Zeit nehmen. Und da danke ich, Renate, wenn du das so ein bisschen mit einführst, wo wir einfach mal selbst in die Stille kommen. Ich lasse diese Schritte nach innen mal noch hängen und du gehst einfach mal in eine persönliche Beziehung, ein persönliches Gespräch. Vielleicht wartest du jetzt gerade auch noch und spürst, was Gott jetzt macht. Ich werde dann diese Zeit mit dem Gebet schließen.